Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Das Thema der heutigen Folge: Erfolgsfaktor Zufall.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und das Gespräch heute ist für mich und für uns ein wahrer Glücksfall. Zufällig hatte mir eine Kollegin ein Interview über einen deutschen Forscher in Amerika zugeschickt und zufällig werden in dem Interview öfter Zufälle bei Veranstaltungen erwähnt und zufällig hatte ich mich gerade sehr mit der Frage beschäftigt, warum das Unerwartete und Ungeplante einen so schlechten Ruf hat. Man ahnt es, heute geht es um Einfälle, Zufälle und Glücksfälle. Zu Gast ist Professor Christian Busch, eben jener Forscher aus dem Interview. Er hat in Heidelberg gelebt, in Moskau, in Mexiko-Stadt, London und nun lehrt er in den USA, unter anderem an der University of Southern California. Seine Forschungen bewegen sich um das Thema Führung, Innovation und, hier sind wir bei unserem Thema, um den Erfolgsfaktor Zufall. So auch der Titel seines Buchbestsellers. Herzlich willkommen, Christian.
Vielen Dank, hallo.
In deinem Buch beziehst du den Zufall öfter auf den Kontext Veranstaltung, sprich auf die Situation, wenn Menschen zusammenkommen. Und ich würde mit dir gerne im Einzelnen mal durchgehen, wie wir bei Events aller Art den Zufall zu einem Erfolgsfaktor machen können. Und du hast dich dafür netterweise zu einem kleinen Spiel bereit erklärt. Und zwar habe ich einen Zufallsgenerator mit zentralen Begriffen aus deinen Forschungen gefüttert. Und weil die Hörerinnen und Hörer das nicht sehen können, also dessen Oberfläche, ich schalte das gerade mal an, der sieht so ein bisschen aus wie in dem Film Matrix. Das sind also so grüne, endlos herunterregnende Reihen von Zahlen und Zeichen. Und wenn ich da draufklicke, spuckt die Matrix einen der Begriffe aus und wir sprechen darüber. Christian, bereit?
Ja, klingt gut.
Super. Gut, dann klicke ich mal drauf. Dankbarkeit, meine Güte, damit fangen wir gleich an. Was hat Dankbarkeit mit dem Erfolgsfaktor Zufall zu tun?
Je nachdem, wie wir aufs Leben schauen, ob wir uns Situationen anschauen von der Perspektive von, oh, ich bin dankbar, dass das und das passiert ist, da können wir natürlich auch die Interpretation komplett anders dann aufs Leben haben. Also beispielsweise, es gibt diese Studie, finde ich ganz spannend, wo die Leute gefragt haben, stell dir vor, du bist in einer Bank und dann kommt ein Bankräuber rein und du bist eben in dieser Bank drin und es fällt ein Schuss. Und dieser eine Schuss geht durch deine Schulter durch. Ja, Gott sei Dank passiert nichts, aber du hast so ein bisschen so eine kleine Schulterverletzung. Wenn du jetzt eine Person fragst, die grundsätzlich positiv aufs Leben schaut, ah, was denkst du? Dann meint die Person, ja, vielen Dank, dass mir nicht was Schlimmeres noch passiert ist. Gott sei Dank habe ich überlebt. Ja? Wenn du jemanden fragst, der weniger dankbar, der weniger positiv aufs Leben schaut, der würde sagen, ach Mensch, ist ja unfair, dass ich die einzige Person bin hier, die angeschossen wurde. Das ist die Story meines Lebens. Und das ist halt das Interessante, wenn man so ein Framing hat im Leben, wo man eben eher auf Situationen draufschaut, im Sinne von, okay, was kann ich da noch positiv drin sehen, dass natürlich dann eben auch Dankbarkeit eine riesige Rolle spielt.
Ich mache das jeden Abend vorm Schlafengehen, dass ich mir mindestens 3 Sachen überlege, für die ich dankbar bin, tatsächlich. Das heißt, dieser Beitrag, überhaupt auch den glücklichen Zufall zu erkennen, besteht darin, dass ich meine Aufmerksamkeit nicht auf das halb leere, sondern auf das halb volle Glas richte.
Und Aufmerksamkeit ist ein richtig gutes Wort, weil es eben nicht unbedingt darum geht, immer alles optimistisch und alles ist immer positiv. Das ist die toxische Positivität, das kennen wir alle und das turnt einen ja dann auch nicht wirklich an, weil das Leben ist hart. Ja? Und das muss man auch anerkennen, dass das Leben hart ist. Aber wo ich die Aufmerksamkeit drauf leite, da gibt es eben auch viele Studien, die zeigen, dass wenn du aufmerksam bist, ist es wahrscheinlicher, dass du die positiven Zufälle im Leben auch wahrnimmst. Also beispielsweise, wenn du mal Leute fragst, wer findet Geld auf der Straße öfter als andere? Das sind oftmals Leute, die auch generell neugierig sind, die generell die Augen offen halten und so weiter. Und das ist halt das Spannende, dass man sich trainieren kann, wo man die Aufmerksamkeit hinlegt und es ist dann wahrscheinlicher wird, dass man eben auch positive Zufälle wahrnimmt.
Das kann ich alles unterstreichen. Jetzt klicke ich nochmal hier auf unsere Matrix und gucken wir mal, welcher Begriff jetzt kommt. Oh, Serendipity. Da bin ich jetzt sehr dankbar. Der Zufallsgenerator gibt uns jetzt die Gelegenheit, dass du mal dein Konzept von Serendipity, lass uns ruhig beim englischen Begriff bleiben, zu erklären. Was ist das?
Ja, bei Serendipity geht es um das Zusammenspiel zwischen Zufall und menschlichem Handeln. Also im Prinzip aktives Glück. Normales oder blindes Glück ist ja alles, was wir uns nicht aussuchen können, was einem einfach so zufällt. Ja, so Geburtslotterie und so weiter. Und das kreiert sehr viel soziale Ungleichheit natürlich, weil manche Menschen einfach mehr Glück haben, ohne was dafür zu machen. Und dann auf der anderen Seite gibt es eben die Serendipity, wo es darum geht, wie gehen wir mit Zufällen um. Das ist eher ein Mindset dann, wo beispielsweise, man stellt dir die Situation vor, du hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, und stößt aus Versehen im Café einen Kaffee auf die Person neben dir um und die Person guckt dich ganz böse an. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen. Ja, und das Szenario könnte genauso auf einer Konferenz natürlich passieren. Ne? Oder nimm vielleicht die Konferenz. Passiert auf der Konferenz, wo du stößt den Kaffee um und die Person guckt dich böse an. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen, wie du mit der Situation umgehst, mit diesem unerwarteten Moment. Eine Option ist, du sagst nur, ach, tut mir leid, gehst weiter und denkst dir, ach, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Andere Option, du fängst die Konversation an und es wird ein neuer Kunde oder es wird die Liebe deines Lebens oder was auch immer da rauskommt. Der Punkt ist, bei der Serendipity geht es darum, was mache ich mit dem Zufall? Kann ich dem Zufall Sinn geben?
Ich habe in deinem Buch gefunden, es gibt Menschen, die sehen Gräben und es gibt Menschen, die sehen Brücken. Was sehe ich? Wie interpretiere ich das, was ich sehe? Ist das das, was du damit meinst, mit diesem Bild?
Absolut, weil es geht ja wirklich darum, Brücken zu schlagen im übertragenen Sinne, dass man sagt, wenn ich eine Situation sehe, die unerwartet ist, wenn ich in unerwarteter Weise in eine Person auf der Konferenz reinrenne, was auch immer das ist, wie kann ich jetzt die Punkte verknüpfen? Was kann ich jetzt mit dieser Situation machen? Vor allem eben auch in schwierigen Situationen. Nimm an, du bist in einer Konversation und eine Person ist ganz negativ und sagt, Mensch, wir sind ja ganz verschieden und du weißt ja überhaupt nicht, worüber ich rede und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist ja auch immer eine Möglichkeit dann, wenn man quasi das Gefühl hat, da ist ein Graben zwischen uns, für den Graben eine Brücke zu bauen. Bei uns damals im Startup, wir sind fast bankrott gegangen, aber das hat uns dann endlich mal gezwungen, unser Geschäftsmodell zu überdenken und dann danach das Geschäftsmodell war viel knackiger und besser. Und da haben wir gesagt, Mensch, vielen Dank, dass damals die Situation passiert ist. Aber hätten wir nur den Graben gesehen, wären wir halt dann wahrscheinlich auch in die falsche Richtung gelaufen. Also ich denke, so diese Idee, was können wir mit der Situation noch machen, das ist halt die Kernfrage.
Ich höre daraus, dass es viel mit positiver Psychologie zu tun hat oder das, was die positive Psychologie lehrt. Ist das eine Richtung, die dich beeinflusst und inspiriert?
Johann Wolfgang von Goethe, der hatte so diese Idee, Mensch, wenn man jemanden nimmt, wie er sein könnte, dann ermöglicht man ihm quasi dahin zu kommen, weil man im Prinzip so ein bisschen die Potenzialität versteht und diese Idee versteht, nicht alles, was das Auge direkt sieht, ist was da ist. Es ist wahrscheinlich viel mehr da. Ich denke, in diesem Falle gibt viele Überschneidungen mit der positiven Psychologie, vor allem auch, wie können wir eben so diesen Purpose finden, also wie können wir Sinn finden im Leben und eben auch dann Menschen helfen, diesen Sinn zu finden. Und gleichzeitig geht es natürlich auch dann eher in andere Richtungen auch, wo wir verstehen, wie kann man dann eine Kultur drum schaffen, wie kann man Unternehmen drum schaffen. Also es ist im Prinzip die Verknüpfung zwischen dieser Psychologie und den anderen Ebenen.
Ich hatte gerade die Assoziation, als du sagst, die Potenzialität sehen. Ein Moderator-Kollege von mir hat mal gesagt, nee, ich hole die Menschen nicht da ab, wo sie stehen. Das ist ja so eine beliebte Formulierung, sondern ich hole sie da ab, wo sie hinwollen. Das braucht dann so ein bisschen Einfühlungsvermögen und es braucht die Fähigkeit, diese Potenziale überhaupt zu sehen. Ich gucke nochmal, was die Matrix uns hier ausspuckt. Oh, das ist auch eine direkte Anknüpfung. Connecting the Dots, das ist ja ein Zitat von Steve Jobs, hat er mal bei einer Rede an der Stanford-Universität gesagt, dass er eigentlich im Nachhinein zurückblickend auf sein Leben gesehen hat, wie er verschiedene Punkte so verbunden hat, dass etwas völlig Neues entstanden ist. Er nannte das Beispiel, er hat ja Kalligraphie studiert und eben auch IT und daraus ist eines der besonders schönen Benutzeroberflächen geworden für Mac-Computer. Ich habe dieses Bild, Punkte zu verbinden, jetzt schon einmal von dir gehört und im Buch kommt es auch öfter vor. Was ist das? Welche Punkte werden da verbunden und was wird dann daraus?
Also es geht im Prinzip darum, wie können wir Beobachtungen, Interaktionen im Prinzip verknüpfen mit etwas Sinngebendem. Stell dir vor, du bist auf einer Konferenz, triffst eine neue Person und die erzählt dir über ihr Leben und dass sie gerade im Leben vielleicht durch eine schwierige Phase geht, weil sie jemanden im Leben verloren hat. So, und wenn du jetzt so eine Connect the Dots Mindset hast, dann sagst du, ah Mensch, du, ja, ich kenne auch jemanden, der gerade jemanden verloren hat, stelle ich dir mal vor. Oder ach Mensch, ich bin auch gerade durch eine Phase gegangen, hier gibt es Parallelen dazu, die ich auch hier mit einbringen kann. Also im Prinzip geht es darum, kann ich Verknüpfungen herstellen, vor allem auch in Situationen, wo man vielleicht normalerweise nicht eine Verknüpfung herstellen würde. Du siehst es viel beispielsweise in Verhandlungen, wenn jemand vielleicht eine kurze Andeutung gibt über was, und dann auf einmal nimmst du wahr, ach Mensch, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ah ja, hier habe ich es gehört, kann ich die Punkte verknüpfen und kann ich denen vielleicht was anderes geben, was vielleicht ganz anders ist als das, was wir gerade erwähnt haben. Vielleicht, wenn deine Hörerinnen und Hörer, beispielsweise Rechtsanwälte, ja, ist ja oftmals so, dass man irgendwas liest in der Zeitung und denkt, Mensch, das könnte ich auf meinen Fall anwenden hier. Oder Mensch, das ist eine andere Blickrichtung hier, die ich auch mit reinnehmen kann. Connect the Dots ist im Prinzip, wie kann ich Punkte verknüpfen, sei das von unerwarteten Beobachtungen, sei das von verschiedenen Informationen, die wir bekommen, um dann im Prinzip einen größeren Sinn auch herzuführen.
Ist das ein Talent, was man hat oder was man nicht hat? Oder kann man das trainieren, genauso wie überhaupt diese Haltung von Serendipity?
Also das ist das Schöne, dass man auf jeden Fall sich das sehr viel trainieren kann. Beispielsweise die nächsten 10 Male, wenn ich auf einer Konferenz bin, überlege ich mir einfach mal in jeder Konversation, kann ich denen eine Person vorstellen, die ihnen Wert bringen kann? Kann ich denen einen Link schicken, der ihnen irgendwie helfen kann mit irgendwas? Wenn man das ein paar Mal macht, einfach so probiert, sich zu zwingen, diese Überschneidungen zu sehen oder zu sehen, wie kann ich Punkte verknüpfen, dann ist es das Schöne, diese Neuroplastizität, diese Idee, dass sich das Gehirn anpasst und mehr dann auch Verknüpfungen sieht. Was mich am meisten dann auch überrascht hat, war, dass vor allem Menschen, die sagen, ich bin ja eigentlich kein Glückspilz, ich bin ja eigentlich eher ein Pechvogel, dass die dann den größten Impact haben, was in ihrem eigenen Leben passiert, wenn sie kleine Schritte schon machen, also beispielsweise Hakenstrategie. Ja, eine meiner Lieblingsstrategien, vor allem auch für Konferenzen und so, wo, wenn dich jemand fragt, was machst denn du so beruflich, dass man nicht nur sagt, ah, ich bin Eventplaner oder ich bin Moderator oder ich bin Professor oder einfach so ein Label, was einen halt in so eine Box packt, sondern eher so, hey, ich interessiere mich gerade für Serendipität, habe aber auch gerade eine 2-jährige Tochter. Also einfach so ein paar Punkte in die Welt setzt, wo du dann sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, ich hatte auch gerade eine Tochter oder einen Sohn, lass uns drüber reden. Also wirklich so diese Idee, dass man, wenn man so kleine Wechsel macht im Leben, kleine Veränderungen macht im Leben, dass dann unglaublich schnell auch Serendipität passiert und dann vor allem Menschen, die sich vielleicht nicht als Glücksvögel gesehen haben, da passiert dann eben der größte Wandel auch.
Das heißt, gib dem Zufall eine Chance, beziehungsweise gib mehr Möglichkeiten, wie jemand anderes dich auch mit dir verbinden kann? Fragezeichen.
Genau, und das ist wirklich, das kommt zurück zum Connect the Dots, dass wir oftmals die Idee haben, ach, die Person ist ja so anders als ich. Ja, also beispielsweise stell dir vor, du bist irgendwo in Italien im Urlaub und du triffst eine Fischerfrau am Strand, ja, und wenn du die jetzt fragst, ja, was machst denn du so beruflich, dann sagst du ja, ich bin eine Fischerfrau. Und du sagst, ja gut, ich habe hier mein Projekt. Und dann denkst du vielleicht, so viel haben wir ja nicht gemeinsam. Aber wenn du eher was fragst wie, was macht dir gerade Spaß oder worüber denkst du gerade nach oder was sind so die Sachen, wo du dich mit beschäftigst, dann sagt sie vielleicht, ja, ich bin oft auf der See für meinen Beruf, aber warum ich das eigentlich mag, ist, weil damals, als mein Vater gestorben ist, ich diese Weite der See auch so toll fand. Wo man dann sagt, ja Mensch, ich habe auch vor kurzem jemanden verloren, kann ich voll nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Ja, und das ist halt das Interessante, wenn man eben lernt, so ein paar kleine Sachen, ne, also wirklich ein bisschen offenere Fragen beispielsweise, so kleine Sachen im Leben, wo dann eben auf einmal dann man diese unerwarteten Überschneidungen mit der anderen Person findet, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte.
Jetzt verrate ich dir was, warum ich mich gerade so freue, wenn ich große Konferenzen selber moderiere, dass ich zum Beispiel so eine Übung anleite, dass ich zunächst 2 wildfremde Menschen zusammenbringe und die haben die Aufgabe, innerhalb von, sagen wir mal, 2 Minuten 3 Gemeinsamkeiten zu finden. Und dass die beiden sich dann wiederum mit einem anderen Paar zusammentun und die müssen dann innerhalb von kurzer Zeit eine Gemeinsamkeit zu viert finden und dann aggregiert sich das hoch und es entsteht dann Konnektivität, es entsteht Verbindung. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich hier draufklicke auf die Matrix, wie wir Connecting the Dots verbinden mit dem Wort Gelegenheiten. Was sind denn eigentlich Gelegenheiten und wie wird aus einer Gelegenheit dann etwas Gutes? Also mir fällt so der Begriff ein oder die Formulierung, ich mache das Beste draus.
Die Übung, die du da machst mit den Leuten auf der Konferenz, finde ich unglaublich spannend, weil genau darum geht es, dass wenn man Aufmerksamkeit von Menschen darauf legt, was sie gemeinsam haben, dann finden die auf einmal diese Sachen. Ich denke, das ist das Spannende im Kontext auch von Konferenzen. Ja? Wenn du in eine Person reinrennst, wo du dir nur denkst, ach Mensch, das ist wieder so ein Schnösel hier mit so tollen Jackett und Krawatte und so. Das ist ja bestimmt jemand, der irgendwie nur sich selbst präsentieren möchte oder was auch immer. Aber wenn man die Annahme hat, dass jede Person was zu bieten hat, dass jede Situation was zu bieten hat, aber dass es auf einen selber ankommt, dass man das auch sieht, da kommen eben viele Gelegenheiten auch dann subjektiv her. Und wenn jemand von der Konferenz also kommt und sagt, ach Mensch, das war ja langweilig, ich habe ja nur mit langweiligen Leuten gesprochen oder was auch immer. Es ist halt oftmals eine Reflexion von dir selber dann, im Sinne von, dass du vielleicht auch nicht die richtigen Fragen gestellt hast, im Sinne von wirklich auch die Überschneidungen zu finden.
Ich habe so ein paar Stichworte gehört, die auch im Zufallsgenerator drin sind. Ich bin mal gespannt, ob die noch kommen. Ich klicke nochmal. Oh, das ist jetzt was ganz anderes, aber vielleicht auch wiederum nicht. Hier steht jetzt German Angst. Warum ich das reingenommen habe, ist, du bist in verschiedenen Kulturen unterwegs gewesen, bist in verschiedenen Kulturen. Den Deutschen wird nachgesagt, dass sie eher angstbesetzt sind als andere Kollektive. Ich weiß nicht, wie es bei den Amerikanern ist, ob die eher geneigt sind, die gute Gelegenheit zu sehen, während die Deutschen wahnsinnig Angst vor dem Ungeplanten, vor dem Ungewissen haben. Und dass die einen sagen, ich halte alles Gute für möglich und die anderen sagen, oh, ich halte alles Schlechte und Bedrohliche für möglich. Sind das so kulturelle Unterschiede, die du beobachtest?
Es ist sehr spannend, weil das hat sich schon auch in so Sachen wie Buchtitel und so schon zeigt sich sehr das Kulturelle, auch der kulturelle Unterschied. Also zum Beispiel das amerikanische Buch ist so Serendipity Mindset, The Art and Science of Creating Good Luck. Also wirklich so, wie du mehr Glück im Leben auch bauen kannst und kriegen kannst und so weiter. Und im Deutschen ist es eher Erfolgsfaktor Zufall. Wie kann man dafür planen? Weil wir eben, so bin ich ja auch aufgewachsen, wir wollen ja im Prinzip so viel wie möglich Gewissheit. Wir wollen ja so viel wie möglich wissen, wo es lang geht, einen Plan haben, eine Strategie haben und dann auch, wo es hingeht. Und sobald da was reinkommt, wo man sagt, ach, das ist nicht Teil des Plans, werden wir relativ nervös. Und das ist halt das Spannende, wenn man sich andere Kulturen anschaut. Beispielsweise, ich habe sehr viel in Kenia gearbeitet und in anderen Ländern, wo im Prinzip alles immer im Flow ist. Alles ist immer, ach, gucken wir mal, weil im Prinzip man viel nicht planen kann, weil einfach sehr viel Unsicherheit generell da ist, vor allem in Armutskontexten, in denen ich gearbeitet habe. Und das Interessante ist halt, wenn man das Beste von beiden Kulturen zusammenbringt und sagt, wie kann man es hinbekommen, auch wirklich Verlässlichkeit zu haben? Aber worum es hier eben auch geht, ist zu sagen, wie kann man das Unerwartete wegbringen von nur, dass man Angst davor hat, dass es den Plan zerstört und eher dahin bringen zu sagen, das Unerwartete kann ja auch eine Möglichkeit sein, den Plan zu verbessern. Und dass ich als Deutscher, der eine gewisse German Angst sehr tief auch in mir drin hat, die wahrscheinlich sich immer irgendwie zeigen wird, das ist schon was, was mir sehr geholfen hat, so diese Idee, ja, ich will planen. Ich will so viel, wie ich kann planen. Und gleichzeitig habe ich einfach im Leben gesehen, dass oftmals meine tollsten Jobs, die Liebe meines Lebens, die interessantesten Sachen im Leben vom Zufall her kamen. Und das ist auch was, wo ich unglaublich dankbar für bin.
Jetzt schauen wir mal, was das Unerwartete hier aus der Matrix ist. Jetzt ist, ich muss nochmal drauf drücken. So, Blockaden finde ich ja auch spannend. Ich glaube, das knüpft fast sogar an die German Angst an. Es scheint ja auch ein paar Dinge zu geben, die das genau verhindern, dass wir eigentlich die gute Gelegenheit, den Glücksfall, das Potenzial sehen. Was sind das für Blockaden?
Ja, es ist interessant, wenn man mal zurückschaut, was waren denn Situationen im Leben, zufällige Situationen, wo man vielleicht nichts mitgemacht hat, wo man dann vielleicht später auch bereut hat, dass man nichts damit gemacht hat. Also beispielsweise, du warst auf einer Konferenz, bist in diese tolle Speakerin oder einen tollen Speaker reingelaufen, die einen tollen Vortrag gegeben hat, hast den aber doch nicht angesprochen, weil du das Gefühl hattest, ach, die hat bestimmt keine Zeit für mich oder ach, ich muss noch ein bisschen mehr nachdenken drüber. So, wo Serendipity hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil wir uns selber zurückgehalten haben. Und das sind ja oftmals dann so interessante Blockaden, auch so in der Richtung beispielsweise, was ist denn so die Angst der Zurückweisung beispielsweise? Ich hatte es ab und zu, wo man im Prinzip dann einfach Angst hat, so diesen Stich der Zurückweisung zu kriegen. Und was ich da unglaublich spannend finde, ist, das ist ja im Prinzip, wo das Gehirn oftmals hingeht, automatisch. Ne? So, was ist der Worst Case, der passieren kann, wenn ich es mache? Ne? Die Zurückweisung, dass man sich schämt, so Sachen. Ne?
Ich werde nicht gemocht, ich werde nicht gewollt. Und da spricht das innere Kind ja dann auch gerne mal eine Runde mit.
Genau, genau. Und da haben wir ja alle irgendwie irgendwas im Leben immer, ne? Wo irgendwas dann vielleicht in eine Situation wieder hochkommt und so weiter und so weiter. Also wo genau dann eben diese Blockade da ist, dass man sich zurücknimmt, aber später einfach sehr viel Energie dann auch darauf verwendet, sich zu überlegen, was hätte passieren können. Und was ich da unglaublich auch effektiv gefunden habe, ist eine Umformulierung weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Was ist denn eigentlich das Schlimmste, wenn ich es nicht mache? Und da sieht man oftmals, dass das Schlimmste, wenn man es nicht macht, ist ja so dieses Bereuen. Und dass das Bereuen eigentlich schlimmer ist als dieser kurze Stich der Zurückweisung. Und wenn man sich das Leben eher von der Perspektive anschaut, was ist denn das Potenzial, was hier sein könnte, dass man dann auch ein bisschen bewusster wird, Mensch, oftmals lasse ich mich auf das Potenzial ja nicht ein. Und dann als jemand, der jetzt bisher schon 2 Nahtoderfahrungen hatte, kann ich das auch gerne sagen, dass man, wenn man in solchen Situationen ist, oftmals man wirklich eher bereut die Sachen, die man eben eher nicht gemacht hat.
Ich habe mal ein Interview mit jemandem gemacht, der Menschen professionell im Sterben begleitet. Und er sagt genau das, dass es egal ist, in welchem Alter es passiert. Diejenigen, die sagen, ich habe getan, ich habe voll gelebt, gehen leicht. Und diejenigen, egal wie alt sie sind, auch wenn sie 94 sind, die gesagt haben, oh, hätte ich doch, die gehen sehr schwer. Ich klicke mal auf die Matrix und lass uns mal überraschen. Oh ja, Diversity. Die Frage, bezogen vielleicht auch auf Konferenzen, wie homogen sollte eine Teilnehmerschaft eigentlich sein von so einem Event, Meeting, Konferenz, Tagung, damit sie was gemeinsam haben? Aber wie heterogen sollte sie auch sein, damit neue Kombinationen möglich sind?
Ja. Ist interessant, ja. Leute reden ja immer sehr viel von Diversity. Ne? Ja, wir müssen alles diverse machen und das ist auch unglaublich wichtig natürlich. Aber gleichzeitig, wenn man nur Diversity für die Diversity macht, dann ist es ja oftmals, dass es wirklich auch was ist, wo dann im Prinzip vor allem die Leute, die reingenommen wurden, weil sie divers sind, sich nicht wirklich zeigen können, weil sie vielleicht nicht genug Overlaps haben mit den Leuten, um wirklich die Verknüpfungen auch zu haben. Was meine ich damit? Also beispielsweise nehmen wir an, du hast eine Konferenz in Deutschland und denkst dir jetzt, was haben wir denn hier gemeinsam? Ist es ein Mindset? Ist es Werte? Ist es irgendwas, was uns verbindet, wo man dann sagt, damit können wir anfangen, darauf können wir aufbauen. Wie kann man sicherstellen, dass man als Event-Organizer ganz klar macht, was bringt uns zusammen? Was ist das, was wir teilen? Also selbst wenn wir komplett divers sind, wir teilen hier etwas. Das sind die und die Grundwerte oder die und die Grundsachen. Also ich denke, das Wichtige ist genau, dass man, wenn man über Diversität nachdenkt, wirklich sich auch nachdenkt, wie kann man dann vor allem auch die Leute, die vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen diverser sind, auch glänzen lassen kann, damit sie wirklich auch Teil sein können, damit Leute sie auch aufnehmen in der gleichen Setting und dass sich da nicht irgendwie solche Gruppen bilden, die dann nicht miteinander sprechen.
Mir fällt ein Gespräch ein, das ich mal mit der Psychologin von Parship, dieser Dating-Plattform, hatte, die gesagt hat, dass ihr Algorithmus, mal ganz grob gesagt, erforscht, wenn die Leute die Fragebögen ausfüllen, dass sie sagen, ein Match ist, wenn die 70% Übereinstimmung haben und 30% Unterschiede. Also 70%, das zahlt darauf ein, was du gesagt hast, dass man die gemeinsamen Werte hat, vor allem so fundamentale Werte. Also wo so ein Rechtsextremer und jemanden, der irgendwie liberal ist, nun wirklich nicht zusammenpassen. Und gleichzeitig diese Unterschiede, damit man so spannend füreinander bleibt.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, Dating ist ein toller Kontext dafür, das auch wirklich zu sehen. Also diese, dass man auf der einen Seite Komplementarität haben möchte und wirklich, wo man sich versteht. Und auf der anderen Seite, es würde ja langweilig werden, wenn man komplett gleich ist. Ja, und so eben diese Verwurzelung hinzukriegen und gleichzeitig eben auch so ein bisschen verschiedentlich zu sein, das ist genau so dieses Interessante dann. Ja, 70% ist interessant, dass sie das so quantifiziert haben.
Aber jetzt klicke ich hier nochmal. Manchmal kommt der Zufallsgenerator, kommt da auch mehrfach das gleiche Wort. Spannende Fragen. Auch da hast du schon mal so ein bisschen was angerissen. Wenn ich als Moderator die Menschen dann auch zusammenbringe, dann versuche ich auch, bestimmte Fragen ihnen vorzuschlagen, die vielleicht spannender sind als, was bist du von Beruf? Was ist denn deine Erfahrung? Wie bist du bei Konferenzen mit spannenden Fragen mit Menschen ins Gespräch gekommen?
Ich bin von einem Extrem zum anderen und dann jetzt irgendwo in der Mitte gelandet, weil vor allem so Anfang meiner 20er, da war ich sehr so in dem Mindset, lass mich Fragen stellen, die Leute so ein bisschen in so eine interessante Situation pushen, also beispielsweise so Sachen wie, was ist deine Leidenschaft? Wo im Prinzip man auf der einen Seite entweder Menschen hat, die sagen, Mensch, hey cool, jetzt können wir direkt über Sachen reden, die mich wirklich interessieren. Aber andere auch sagen, ach Mensch, das überfordert mich jetzt vielleicht, dass da so viel auf einmal ist, weil ich kenne dich ja noch gar nicht.
Was ist das Thema, was du gerade in deiner Therapie bearbeitest?
genau. Und also, wo ich über die Jahre hinweg hingekommen bin, ist so ein bisschen was in der Mitte, wo man eben im Prinzip der Person die Möglichkeit gibt, so tief oder so untief zu gehen, wie sie möchte. Also beispielsweise, wenn ich jemanden frage, was bringt denn dich hierher oder wie kommt es, dass du hier bist, dann kann die Person sagen, ja, ich bin hier gerade durch eine Midlife-Crisis gegangen, habe mich gefragt, wer bin ich und deswegen will ich jetzt andere Leute sprechen, ne? Also ganz tief gehen. Oder sie kann sagen, ach, mein Boss hat mir gesagt, ich soll hier hinkommen und jetzt bin ich halt hier. Ja, also und so Fragen finde ich am besten, also eine offene Frage, wo jeder sich aussuchen kann, wo fühle ich mich gerade wohl, welches Level? Und ich denke, das ist das Schöne als Moderator, dass man ja auch die Möglichkeit hat, das Eis zu brechen und zu sagen, ihr müsst jetzt nicht hier erstmal 10 Minuten Smalltalk machen, bevor ihr dann über die Sachen redet, die euch wirklich interessieren. Und was ich spannend finde, ist, vor allem als jemand, der so heimlich introvertiert ist, für Menschen wie mich, die nicht immer unbedingt kommunizieren möchten, ist es auch schön, einfach sich 2, 3 Sachen zurechtzulegen, wo egal, wen man trifft, egal wo, dass man einfach eine Frage auch hat, die einen in eine Richtung bringt, wo man hingehen möchte. Also beispielsweise, wenn du auf einer Konferenz bist und weißt, dass du in 10 Leute reinrennen wirst, vor dem Lift, vor der Toilette, vor was auch immer, dass man sich einfach mal überlegt, was sind denn so 2, 3 Fragen, die ich interessant finde? Beispielsweise, was macht dir gerade Spaß oder was bringt dich her oder was auch immer es ist? Und dass man die Frage dann auch immer verwenden kann, um dann eben auch in eine Richtung zu gehen, dass man eben nicht diesen Smalltalk machen muss.
Ja, danke. Ich klicke nochmal auf den Zufallsgenerator, mal gucken, was der ausspült, was wir noch nicht hatten. Oh, der Begriff Einfälle. Was verbindet Einfälle mit Zufällen? Oder wie kann man Einfälle begünstigen? Siehst du eine Verbindung zwischen Einfall und Zufall?
Ja, da gibt es ja auch den Eureka-Moment oftmals. Dieser Moment in der Dusche, ne, wo man sagt, ah Mensch, hey, jetzt macht alles Sinn. Ja? Und jetzt habe ich die Idee. Und das sind ja so die interessanten Sachen, dass ja oftmals unser Gehirn aktiv ist, ohne dass wir dem bewusst sind. Ja? Also das beispielsweise, wenn ich gerade in einem Unternehmen arbeite und den ganzen Tag irgendwie Konversationen hatte und dann nachts um 2 Uhr aufwache und denke, ach Mensch, habe gar nicht realisiert, dass die Person mir eigentlich was ganz anderes damit gesagt hat, was sie mir eigentlich gesagt hat. Und diese Aha-Momente, auf der einen Seite, wir können natürlich unserem Gehirn mehr Futter geben, damit es dann auch diese Verbindung herstellen kann. Ich finde auch so diese ganze künstliche Intelligenz zurzeit extrem spannend, wie das uns helfen kann, mehr potenziell damit zu machen. Also beispielsweise, ich mache sehr viel so mit ChatGPT, wenn ich eine Idee habe, beispielsweise für ein neues Paper oder für eine neue Kollaboration oder so, mache ich ab und zu einfach mal so ein bisschen so nach dem Motto, ja, als jemand, der gerade den und den Fokus hat und der die und die Interessen hat, was denkst du, könnte man mit dem und dem machen? Ja, und einfach so ein bisschen rumspielen mit so verschiedenen Einfällen, die einfach mal so einfach random sind, dann ein bisschen weiterzuführen. Aber eben auch die Herausforderung für viele Menschen, die nicht unbedingt der Einfall ist, sondern der Filter. Was sind denn jetzt die Einfälle, die ich wirklich nutzen möchte und die, die auch wirklich Sinn machen.
Also das Gespräch, wie wir das hier mit der Matrix machen, das war tatsächlich so, dass ich auf der Toilette saß und dachte, ja, weil ich vor kurzem mal, ich lehre auch Journalismus und da ging es darum, welcher Student, Studentin darf jetzt als nächstes sein Stück vorlesen. Und dann habe ich diesen Zufallsgenerator gemacht. Da dachte ich, ja, mit dem, das Gespräch mit dem Christian Busch, das wäre doch was. Und dann das nächste, was du auch erwähnt hast, habe ich das aber auch gecheckt mit einem guten Freund. Habe ich gesagt, ist das eine gute Idee oder ist das zu verkrampft? Hat er gesagt, musst du einfach ausprobieren.
Ich fand es eine klasse Idee. Also es war eine klasse Idee. Also ich finde es richtig gut mit diesem Zufallsgenerator, ja.
Hat was, ne? Und jetzt kommt das Wort Glückspilz. Erstmal die Frage, bist du einer? Bist du ein Glückspilz?
Ja. Ja.
Kann man lernen, ein Glückspilz zu sein?
Es gibt ein tolles Experiment, wo man zeigt, dass es wahrscheinlicher ist, dass man mehr Glück in der Zukunft hat, wenn man vom Mindset her sich ein bisschen da auch vorbereitet drauf. Also wenn du vorbereitet aufs Glück bist, ist es wahrscheinlicher, dass du es auch siehst. Und gibt es das tolle Experiment, ne? Menschen, die sich als Glückspilze bezeichnen auf der einen Seite, Menschen, die sich als Pechvögel bezeichnen, dann nehmen die einen von jeder Gruppe und sagen, geh die Straße runter, geh ins Café, setz dich hin. Was sie nicht sagen ist, dass versteckte Kameras sind, die ganze Straße runter und im Café drin, dass vor dem Café ein Geldschein liegt und im Café drin ein unglaublich toller Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, hat eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café rein, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, ja, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super. Hab einen neuen Freund gefunden, hab Geld auf der Straße gefunden, potenziell eine neue Möglichkeit, das wissen wir nicht. Pechvogel sagt nur, ist ja nichts passiert heute. Und das ist das Spannende, dass wenn du siehst, ja, ein Pärchen, was zum gleichen Event geht, einer kommt zurück und sagt, war super spannend, hab tolle Gespräche gehabt, andere kommt zurück, war ja so langweilig, ist halt eben oftmals eine Reflexion auch von uns selber. Und das ist, glaube ich, auch, das bringt unsere Konversation, glaube ich, auch gut zusammen. So diese Idee, es ist oftmals unser eigenes Mindset, was wir erwarten von der Welt. Und das ist fast schon so eine self-fulfilling prophecy dann.
Es ist ja auch sehr amerikanisch zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen manchmal, weil die Menschen ja dann doch sehr unterschiedliche Startchancen haben. Wenn du in Kenia gearbeitet hast, hast du das hautnah mitbekommen. Wie grenzt du diesen Serendipity-Mindset ab von dieser Behauptung, dieser fetten Behauptung, jeder kann alles erreichen, jeder ist seines Glückes Schmied?
Es kommt ja sehr oft zu, was wir vorhin diskutiert haben, im Sinne von das blinde Glück, blindes Unglück, was nichts damit zu tun haben, was wir selber machen und wo sehr viel soziale Ungleichheit herkommt. Und gleichzeitig die Mindset-Frage, wie interpretiere ich das Leben, wie frame ich das Leben? Was ich unglaublich spannend finde, ist, wie viele Menschen in sehr schwierigen Situationen trotzdem über sich sagen, ich bin eigentlich trotzdem ein Glückspilz. Und ich hatte vor kurzem, ich war in einer Radiosendung, wo jemand angerufen hat, gelähmt, ja, also wirklich die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst, ja, gesagt hat, Mensch, dadurch habe ich jetzt meine Frau kennengelernt. Ich könnte ohne meine Frau gar nicht leben. Es war tragisch, dass die Person schwerstens gelähmt wurde. Und auf der anderen Seite, die Person interpretiert die Situation komplett anders, weil sie probiert, einen Sinn darin zu finden. Worum es hier wirklich geht, ist zu sagen, auf der einen Seite, man kann nie jemanden für Unglück verantwortbar machen, weil Unglück kann einfach so passieren. Und da kann man natürlich auch nicht sagen, ach, sei einfach mal glücklicher. Ja, das ist toxische Positivität, unglaublich schlecht, ja, sowas. Auf der anderen Seite, was ich unglaublich spannend finde, ist so diese Idee von Viktor Frankl, wie können wir denn trotzdem noch Sinn finden in schwierigen Situationen? Und das war ja im Prinzip die Viktor Frankl-Idee, dass wir uns nicht immer aussuchen können, wie die Situation ist, aber wir können uns aussuchen, wie unsere Antwort auf die Situation ist.
Was würdest du denken, welche Formate für Events geeignet sind, dem Zufall mehr Chancen zu geben?
Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, das Format ist nicht unbedingt das, was das Wichtigste ist, sondern eher, wie ist die Kultur, die wir um das Format herum schaffen. Also ich habe beispielsweise Communities gesehen, wo die so eine tolle Kultur haben, dass du kannst 1000 von denen in den Raum packen und du wirst immer Magie haben. Also wo es im Prinzip eher darum geht, wie kommen Leute rein, wie werden die willkommen geheißen. Ja, wenn die reinkommen, umarmt sie der Moderator. Ja, so Sachen, wie man die Kultur setzt, wie man einen Rahmen setzt, Alles andere kommt ja dann davon. Ja, wenn du sagst, hier, jeder, der hier kommt, muss Krawatte und so weiter und so weiter und so weiter, da setzt du ja im Prinzip schon so ein bisschen was Sterileres, versus wenn du sagst, hier, kommt so, wie ihr gekleidet seid, gebt euch so, wie ihr seid und hier sind ein paar Strategien. Und da finde ich deine Strategie eben auch klasse. So diese Idee, finde drei Überschneidungen, vielleicht vor allem mit Leuten, wo du denkst, die sind ja komplett anders gekleidet als ich, aber vielleicht haben wir ja doch was gemeinsam. Ja, und so Sachen im Prinzip, wo ich ein riesiger Fan drum bin, Leute, die überlegen sich immer so viel, ja, sollte diese Rede 10 Minuten sein oder 11 Minuten? Was ich viel, viel wichtiger finde, ist, was ist das Feeling, was ihr wollt in der Setting? Was ist die Energie, die ihr schaffen wollt? Und da ist für mich die eine Sache, die ich wirklich Event-Organizers auch empfehle, ist, sich wirklich weniger zu überlegen, was ist der genaue Content immer, ja, das ist hier der perfekte Content und eher, welche Energie bringt ihr herein? Weil das ist ja auch das, was Leuten im Gedächtnis bleibt. Wie habe ich mich gefühlt in diesem Setting?
Es gibt kein besseres Schlusswort als dieses. Wir haben ein bisschen changiert zwischen Planung. Wir haben uns verabredet. Ich habe den Zufallsgenerator nicht mit den verrücktesten Worten, sondern mit relevanten gefüllt. Und gleichzeitig wussten wir nicht, wann was kommt. Das war das Unerwartbare. Herzlichen Dank, Christian, dass du dich drauf eingelassen hast. Vielen Dank für deine Inspiration. Und ich nehme einiges auch für mein privates Leben mit. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an dich für die tollen Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und ich freue mich, in Kontakt zu bleiben. Dankeschön.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von Maislev Bodensee.